Ja, tolle Überleitung ist, dass ich ja total stolz bin, dass es auch eine Figur gibt, die ich bin. Ich habe nie in meinem Leben mal daran gedacht, dass ich mal eine Figur werde in einer Playmobil-Installation. Ja, guten Abend. Ich kann jetzt trotzdem mal sagen, wie ich anfangen wollte. Das muss ein starker Engel sein, der uns Mut macht für ein Nein. Ein Kämpferengel, der gerade steht, der sicher auf beiden Füßen steht. Ein trotziger Engel, hell wie der Tag, einer, der offene Worte mag. Das muss ein starker Engel sein, der uns Mut macht für ein Nein. Ein Nein, das heißt, etwas zu wagen. Das nicht zu tun, was alle sagen, ist schwer. Viel schwerer als zu nicken, sich einzufügen und zu schicken. Das muss ein starker Engel sein, der uns den Mut macht für ein Nein. Ja, das war der Nein-Engel von Jutta Richter. Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Du hast zwar gesagt, es muss alles gar nicht so weihnachtlich sein, aber hier ist schon auch ein bisschen weihnachtlich
direkt zum Anfang schon wieder setzt.
Ich mag auch Lichterketten und deswegen muss es jetzt der Engel sein. Und ich finde, das passt so ein bisschen auch zu meiner Arbeit, so ein kleiner... Ja, ungehorsamer Widerstandsengel. Und genau, ich wollte gerne, dass ihr mal Bekanntschaft mit dem macht. Heute war ja auch ein Artikel in der Zeitung, da stand irgendwas von Klimahelden. Ich würde gerne sagen, dass ich mich eigentlich gar nicht als Klimaheldin sehe. Ich bin einfach eine Frau, die an dem Platz, wo sie hingestellt ist, die Arbeit macht, die sie meint, dass sie die ja tun muss. Eine Heldin bin ich vielleicht deshalb, weil ich ja sehr vielen Anfeindungen standhalten muss. Und trotzdem immer wieder weitermache und mich wieder aufraffe, auch wegen der vielen positiven Rückmeldungen, die ich bekomme. Und von daher vielleicht so ein kleines bisschen dann doch eine kleine Heldin innen drin, die sich immer wieder aufmacht. Ja, aber ich hatte gerade gesagt, ich bin eine Frau, die an den Ort, an den sie gestellt wurde, das tut, was sie meint, tun zu müssen. Und da würde ich euch gerne mit hinnehmen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ihr alle das Rheinische Braunkohlerevier kennt.
Vielleicht soll ich das halten?
Ganz kurz, ja, nur, es ist nur ganz kurz. Vielleicht kann man das auch. Kann man das sehen so?
Ja, genau.
Aber ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit in eine kleine Gedankenreise, aber ich finde es doch ganz, ganz schön, so ein bisschen zu wissen, wo das eigentlich ist.
Ich habe Düsseldorf gefunden.
Ja, ganz. Keine Lehrerin, aber trotzdem. Hier muss immer Düsseldorf sein, oder? Helft mir mal. Hier oben.
Ja, da
oben.
Hier oben, ne?
Oder? Das ist hier.
Das ist Köln.
Das ist Köln.
Köln.
Hier ist
es.
Köln. Genau, hier oben ist Düsseldorf.
Wir schweben da drüber.
Und seht ihr, ihr habt eigentlich zwei hier vor eurer Nase. Die Kölner haben im Westen den Tagebau Hamburg hier vor eurer Nase. Und ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Böhr. Und Böhr ist hier. Und hier ist der Rest des Hamburger Waldes, ungefähr noch stolze 500 Hektar, der im letzten Jahr teilweise schöne, teilweise auch traurige Bekanntheit erlangt hat. Genau, das wollte ich nur kurz zur Verordnung nochmal sagen. Wenn jetzt vielleicht noch mal Fragen sind, können wir da auch noch gerne drauf eingehen. Alexander hat mich nach dem Titel gefragt und habe gesagt, ja, was macht man denn so als Titel? Und habe ich gesagt, naja, ich würde gerne was erzählen von Hamburg-Frauen, Waldmeistern, Smart Villagern und eben Nein-Engel. Den Nein-Engel hatten wir jetzt schon. Ich bezeichne mich als Hamburg-Frau sozusagen als Gegenentwurf zu dem Indemann. Es gibt ja auch einen Tagebau Inden, ich weiß nicht, wer den kennt. Und da gibt es eine ganz große Installation, so aus dem Stahlgeflecht. Das ist der Indemann, der ist für mich so ein bisschen die Verherrlichung des Tagebaus. Und ich stehe natürlich ein bisschen auf der anderen Seite, eher so wie so ein bisschen nicht dieser stählerne, kalte Indemann, sondern eher so das herzliche und mit viel Herzblut auch streitende, der Gegenentwurf sozusagen dazu. Vor allen Dingen stehe ich auch dafür, die Menschen, die unter Braunkohletagebau und Braunkohleverstromung leiden. Ich versuche so ein bisschen für die Stimme zu sein, weil die eigentlich seltenst gehört werden. Und hatte jetzt auch durch viele Entwicklungen natürlich das Glück, auch gehört zu werden. Ich bin aktiv geworden in Kerpenbühr, einfach aus ganz egoistischen Gründen. Nicht, weil ich groß klimabewegt unterwegs war damals, sondern weil eine Autobahntagebau bedingt an unseren unmittelbaren Dorfrand verlegt werden sollte. Der Tagebau kommt halt in Richtung unseres Dorfes, da ist der Wald noch im Weg. Das Thema kennen ja mittlerweile alle. Und ich habe dann anfangs so gedacht, ja, dann dann schreiben wir mal so Einwendungen, wir mischen uns mal so ein, nach dem Gebrauch von unserem demokratischen Recht, das wir haben, ne? Einwendungen schreiben, die wir dann auch vortragen können. Wir haben uns fachlich, inhaltlich unglaublich schlau gemacht, was diese Autobahn für Lärm bringt, für Feinstaubemissionen. Und sind dann eigentlich mit so einer Haltung da dran gegangen, naja, da wird dann RWE schon dafür sorgen, dass wir maximal geschützt werden. Vielleicht gibt es einen Tunnel über die Autobahn. Und wir mussten aber in diesen ganzen Verfahren feststellen, ja, dass eigentlich die Bezirksregierung in Köln gemeinsam mit RWE und dem Landesbetrieb Straßen so einen ziemlich hohen Ross saß und wir Bürger so da unten waren und sehr schlecht behandelt wurden. Und ich habe da auch viel mehr kennengelernt von diesem ganzen Lobbyismus, von dem ich bis dahin immer nur aus Monitor gehört hatte. Solche tollen Dinge wie irgendwelche Firmen schreiben die Anträge und die werden dann eins zu eins auch so durchgewunken und nicht kritisch überprüft. Und da kam eigentlich erst so der Zeitpunkt, wo meine Mitstreiter und ich dann auch überhaupt RWE kritisch wurden. Ich denke jetzt noch viel darüber nach, wenn uns RWE damals vielleicht einen Tunnel über die Autobahn gebaut hätte, würde ich jetzt vielleicht hier gar nicht sitzen. Hätte ich vielleicht auch schon ein ruhigeres Leben, denn die letzten 12, 13 Jahre waren natürlich auch unglaublich anstrengend. Ich habe eine Bürgerinitiative mitgegründet, war da vor Ort unterwegs und wir haben lange immer überlegt, wie kriegen wir unsere Themen nach Düsseldorf, nach Köln. Mensch, die leben da und die sind in der Westwindzone, die kriegen den ganzen Feinstaub, Quecksilber, diese ganzen Emissionen auch von den Kraftwerken mit und die wissen es gar nicht und viele wissen gar nicht um diese riesen Löcher, die vor eurer Haustür sind. Wenn man da steht an so einem Aussichtspunkt, kann man natürlich einerseits sagen, wow, was für eine tolle Technik und diese riesigen Bagger, wie wunderbar. Man kann aber auch sagen, mein Gott, was für eine Erde in der Wunde, die da geschlagen ist. Und wir haben drei so riesen Wunden eigentlich hier im Braunkohlenrevier. Und was für eine Wunde das ist und auch für viele Menschen ist und nicht nur die hier in Deutschland, die ihr Zuhause verloren haben durch Braunkohle, das sind so an die 110.000 mittlerweile schon hier in ganz Deutschland, habe ich auch gespürt bei den Klimaschutzverhandlungen, die in Bonn waren. Da waren nämlich die Pacific Climate Warrior zu Besuch. Das ist eine Gruppe von den Pazifischen Inseln. Und die Menschen standen wütend mit mir an diesem Tagebau ran und waren auch am Weinen. Und haben gesagt, ja, im übertragenen Sinne sind in diesem riesigen Loch, vor dem wir hier stehen, durch die CO2-Emissionen, die Erderwärmung, der Anstieg des Meeresspiegels, sind da schon unsere Heimatinseln untergegangen. Und da muss ich sagen, da wird man dann ganz klein mit Hut, selbst wenn man engagiert ist und hat so ein unglaubliches Gefühl und denkt, was für eine, ja, eigentlich so durch diese historisch gigantischen CO2-Emissionen, die wir der Erde zugemutet haben, so was haben wir eigentlich da auch für eine Schuld auf uns geladen. Unser Wachstum eigentlich auf Kosten anderer begangen. Und es war aber nicht erst in diesem Zusammenhang, wo ich praktisch diesen Fokus geweitet habe auf das Thema Klima, sondern das war schon 2011. Ich war immer so ein bisschen die Netzwerkfrau und auch für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig bei uns. Und wir haben erstmals dann angefangen, auch die ganzen Bürgerinitiativen, die es sehr, sehr vielfältig gibt, um die Tagebau ein bisschen zu vernetzen, haben ein Bündnis gegen Braunkohle gegründet, haben mit unserer Arbeit begonnen und dann kamen irgendwann auch, wir haben auch kreative Aktionen gemacht, Konzerte, halt alles, womit man versucht, die Menschen mal zu sich zu locken, um aufzuklären über dieses sehr sperrige und schwierige Thema. Und 2011 kam dann die Bundjugend zu und suchte so ein bisschen Kontakt und wollte das erste Klimacamp veranstalten. Und wir fanden das toll, viele junge Leute, die sich für das Klima engagieren. Und natürlich haben wir dann und schon ein bisschen vorher und danach immer mehr unseren Fokus vor Ort auch auf dieses große Thema Klimakrise schon so erweitert. 2012, es ging dann eigentlich fast so Schlag auf Schlag, 2012 kamen junge Menschen im Rahmen eines Waldfestes, was wir auch mitorganisiert haben, dann plötzlich Plattformen in die Bäume zogen und ab da den Wald besetzten. Also was oft gar nicht bekannt ist, dieser Wald ist eigentlich schon seit 2012 besetzt. Es gab natürlich immer wieder Räumungen und eine neue Generation von Waldschützern und Schützerinnen, die da waren. Auch vielfältige Auseinandersetzungen. Ich persönlich hatte bis da nie Kontakt zur sogenannten Besetzerszene. Ich war auch nie demonstrieren. Also ich bin eine ziemlich Spätberufene, muss ich auch zugeben. Und habe das dann im Schweinsgalopp aber alles sehr intensiv jetzt nachgeholt. genau, die ganze Dynamik, die dann so kam. Und das waren auch viele Auseinandersetzungen, aber die jungen Menschen vor Ort haben nicht nur uns, sondern auch vielen ganz normalen Bürgern so immer wieder so mit dieser Besetzung so das Gefühl vermittelt, die geben uns so ein bisschen den Wald zurück. Der Wald, der Hambacher Wald, gehörte früher den umliegenden Kommunen und die Menschen konnten sich ganz früher da ihr Brennholz holen und Maiglöckchen sammeln und Eicheln sammeln, was man so alles so brauchte früher. Gibt es auch eine sehr, sehr schöne Sage von Arnoldus zu. Und ja, dann kam in den 70er Jahren der Aufschluss des Tagebaus Hambach und für 50 Pfennig den Quadratmeter hat RWE den Kommunen den Wald abgekauft, diesen unglaublich tollen alten Wald, der praktisch seit der letzten Eiszeit bis dahin dann sich ruhig entwickeln konnte und relativ wild auch und ursprünglich. Und das war so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es zu der Zeit eine kommunale Neuordnung gab. Und die Gemeinden alle nicht so recht wussten, was ihnen nachher noch gehört. Und dann haben sie ganz schnell gedacht, dann verkaufen wir das jetzt lieber alles, dann haben wir wenigstens das Geld. Also da gab es viele Dinge, die auch so RWE in die Karten gespielt haben. Ja, und viele ältere Mitbürger aber auch und auch viele in meinem Alter, die schon länger in Bühl leben, ich lebe erst 25 Jahre da, haben wir gesagt, wir können in diesen Wald gar nicht mehr gehen. Das tut uns viel zu weh, wir haben da so viel erlebt. Mit unseren Kindern waren wir da und wir haben so viel da erlebt und wir können nicht sehen, wie dieser Wald verschwindet und degradiert wird von der Landkarte. Und als dann die Waldschützerinnen da waren, gab es ja auch Waldspaziergänge und der Ort wurde so richtig auch zu einem Vernetzungsort. Da sah man wieder sehr, sehr viele Menschen plötzlich, die wieder ja, wie Mut fassten und dann auch gerne in diesen Wald gingen und auch sehr, sehr offen waren und sich auch ausgetauscht haben mit den jungen Leuten vor Ort. Was ich immer empfehle, ich stehe ja auch sehr für das Thema Differenzierung, das heißt, Leute nicht in irgendwelche Schubladen zu packen. Also autonom zu sein ist für mich jetzt speziell erstmal kein Schimpfwort, wenn man nämlich den Begriff sich anschaut, autonom, also als Frau bin ich gerne autonom, selbstständig, ja. Und ich finde es auch wichtig, Dinge radikal zu ändern. Das ist radikal, muss ja nicht mit Gewalt zu tun haben, aber das heißt für mich auch das Wurzel an der Übel, also das Übel an der Wurzel packen, so. Und ich finde, es wird viel zu sehr mit diesen Begriffen auch gespielt und vielleicht ist jetzt auch mal gerade die Adventszeit so eine Zeit, wo man einfach mal so ein bisschen überlegen kann und so Begriffe hinterfragen kann, die einfach häufiger so gesetzt werden und mit denen man dann so ein bisschen was verbindet, häufig negativ konnotiert. Ich weiß, 2012 wurde ich dann das erste Mal auch, gab es so eine kleine Reportage im WDR, wo mich das erste Mal ein Journalist Umweltaktivistin nannte. Und ich war ganz erschrocken, obwohl Umweltaktivistin ein adelnder Begriff ist. Aber ich war deswegen erschrocken, weil dieser Begriff halt so negativ von Polizei und auch RW immer dargestellt wurde.
War aber lieb gemeint.
Weißt du, ne? Ach, du bist es! Ha, du bist hier! Ha, er war es! Er ist hier! Ich weiß es nicht! Hi! Also, ja, es war lieb gemeint. Klar war es lieb gemeint, weiß ich. Aber dann kommt man so und denkt man, ja, eigentlich toll, aber das will man, eigentlich auch überhaupt, dieses Etikett. Wird es einem auch einfach überhaupt gerecht, so Umweltaktivistin zu sein? Ich meine, jetzt hat das ja alles viel Dynamik aufgenommen und natürlich ist es schön so genannt zu werden, das nützt sowieso nichts, wenn man sich dagegen wehrt. Wenn die Presse es einfach immer wieder nutzt, dann hat man einfach den Stempel auch. Ja, diese ganze Entwicklung, die es dann so genommen hat. Und deswegen glaube ich auch, bin ich nicht nur eine Aktivistin, sondern ich sage immer lieber, ich bin so eine klimabewegte Netzwerkerin im Rheinischen Braunkohlerevier. Und ich habe erst gestern auf einer Podiumsdiskussion nochmal gesagt, da wurde ich gefragt, wie das denn alles so eine Dynamik aufgenommen hat. Ich glaube, diese Netzwerkidee und mit vielen Menschen zu sprechen und viele unterschiedliche Menschen, von kirchlichen Akteuren bis zur Klimabewegung, alle sozusagen, meine Töchter sind auch hier, die haben immer dann gesagt, wenn ich losgezogen bin, ach Mama, ja, bist wieder unterwegs, gehst du wieder Leute ins Boot holen. Das war immer bei uns so ein geflügelter Satz, Mama ist wieder unterwegs, Leute ins Boot holen. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was ich viel gemacht habe. Mit Menschen gesprochen, viele Menschen ins Boot geholt und ja, auch da könnte man wieder an die Arche Noah denken. Aber ja, und dann ist es letzten Endes so dazu gekommen, im letzten Jahr, dass es unglaubliche Relevanz auch gab für das Thema Wald. Wir haben auch, wir wurden vielfach ja auch, das kann ich ruhig auch erwähnen, aufgefordert, uns zu distanzieren von Gewalttaten und Gewalttätern. wir haben das in dem Sinne so nie gemacht, was uns auch vorgeworfen wurde, aber trotzdem sind wir natürlich in kritischer Solidarität und stehen in kritischer Solidarität zusammen. Und wir haben immer gesagt, wir möchten gerne den Wald erhalten, wir möchten aber nicht, dass in den Auseinandersetzungen um den Wald Menschen zu Schaden kommen, aber also egal auf welcher Seite Menschen zu Schaden kommen. Und auch das haben wir so gemacht, weil ich habe die letzten langen Jahre ja viel gelernt und dieser Begriff Gewalt, wenn man den benutzt oder friedlich, dann muss man den auch erstmal für sich definieren. Und ich empfinde es zum Beispiel auch als Gewalt, wenn da so ein Braunkohlebagger sich Tag und Nacht 365 Tage im Jahr auf mein Zuhause zubaggert. Das ist für mich auch eine Art von Gewalt, wo ich eine Ohnmacht spüre. Und ja, also das waren so die Dinge, die uns natürlich auch oft an unsere Grenzen vor Ort gebracht haben. Wo ich aber denke, das war vieles anstrengend, aber auch gut, wie wir das gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, keiner konnte ahnen, dass es im letzten Jahr dann so eine Entwicklung nimmt, die es dann auch genommen hat, wenn uns das einer gesagt hätte vor ein paar Jahren. Also wir haben es immer gemacht, ich habe es immer gemacht, weil ich das ungerecht finde, was dort passiert vor Ort, weil ich wollte, dass es bekannt wird. Und wir immer überlegt haben, ja, wie erreichen wir denn viel mehr Leute, wie erreichen wir einfach mehr Leute? Und natürlich ist man oft erschöpft und denkt auch vielleicht ans Aufgeben. Aber wir haben immer weitergemacht, eben weil dieses System RWE oder NRWE, weil wir das zutiefst ungerecht empfinden und weil wir es wichtig fanden, uns einfach zusammenzuschließen. Und dass es dann alles so bekannt wird im letzten Jahr, ist natürlich auch dieser schlimmen Räumung und diesem großen Polizeieinsatz in Anführungsstrichen zu verdanken. Und viele Menschen, die ich getroffen habe im letzten Jahr, zwischen September und November, waren ja so an die 100.000 Menschen, wenn man mal überlegt, am und um den Wald. Und wer dort schon mal war, weiß, wie abgelegen das da ist. Also das kostet schon viel Energie, da überhaupt hinzukommen. Vor allem, wenn die S-Bahnen plötzlich alle ausfallen. Und man sich kilometerweise zu Fuß auf den Weg machen muss oder die Autobahnabfahrten gesperrt werden. Da denkt man doch, ja, also man ist da auch irgendwie Teil von was ganz, von einer ganz tollen Bewegung gewesen und ich bin da sehr erfüllt mit sehr, sehr viel Dankbarkeit, dass so viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, aber auch mit viel Dankbarkeit dafür, dass ganz viele, die demonstriert haben, unglaublich besonnen waren im letzten Jahr, denn man hat ja die Bilder gesehen, auch von den Wasserwerfern und von den Räumpanzern, das hätte ganz andere Ausmaße noch annehmen können. Und da sind viele an ihre Grenzen gekommen, die Polizeiketten auf der einen Seite, die Menschenketten auf der anderen. Und verarbeitet habe ich das immer noch nicht so ganz, aber ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde, dann kann ich darüber reden und auch mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen. Und das ist so ein bisschen eine Art Verarbeitung für mich. Es gibt auch einen schönen Dokumentarfilm, der heißt Die rote Linie über den Widerstand im Hambacher Wald. Der ist für mich so ein bisschen was immer wie Aufarbeitung. Wenn ich mir den immer wieder angucke, fallen mir immer wieder andere tolle Sachen auf und Dinge, die mich berühren. Und das, ich glaube aber ganz ehrlich, dass ich in meinem Leben das irgendwie alles gar nicht mehr verarbeitet kriege, was da im letzten Jahr passiert ist. Weil manchmal, wenn ich die Bilder heute noch sehe, kann ich es nicht glauben. Und trotz allem Positiven, vielleicht auch mal mit einem Wermutstropfen, möchte ich enden. Jeder weiß ja, ich war auch in der Kohlekommission. Wir haben da wirklich viel erreicht, auch durch den Druck auf der Straße, in diesem Zeitfenster viel bewirkt. Aber zurzeit habe ich wirklich so das Gefühl, alles, was wir miteinander erreicht haben, zerrinnt mir gerade so zwischen den Händen. Wenn man sieht, wie mutlos die Regierung diesen Kompromiss, der ja schon ein Minimalkompromiss war, und das Minimum, was wir hätten machen müssen bis 2022 an Abschaltung von Braunkohle, wenn die Politik zu feige ist oder zu viel auf Lobbyisten in Berlin hört, ich weiß es langsam auch nicht mehr, woran es liegt, dass sie noch nicht mal den Mut hat, diesen Kompromiss umzusetzen. Und das macht mich auch ein bisschen ohnmächtig und mutlos nicht, aber es lässt mich schon ein bisschen verzweifeln. Vielleicht ist kein gutes Ende, damit aufzuhören.
Aber vielleicht können wir
Ich würde vielleicht lieber noch, was noch für Fragen sind vielleicht.
Genau, weil so können Vortrag wir die Runde einfach öffnen, ist hier ist schon Frage 1.
Danke für die Geduld und Zuhören. Ja.
Hallo, Antje.
Hallo.
Hast du eben das Stichwort genannt, NRWE. Wie schätzt du das ein, dass er jetzt so langsam durchsickert, welche aktive Rolle der Minister Reul da gespielt hat in der ganzen Nummer?
Also ich würde nicht sagen, langsam durchsickert. Ich glaube, wir alle wussten im letzten Jahr schon. Eigentlich wussten wir schon im letzten Jahr, dass letzten Endes jetzt unter Beweis gestellt wurde. Und das macht mich im Grunde genommen auch ohnmächtig. dass ein Innenminister sowas zu verantworten hat, überhaupt keinerlei Konsequenzen ziehen muss.
Eben, ne?
Das ist der nächste Ohnmachtspunkt leider wieder. Ich
spiele natürlich jetzt an auf die Publikation bei John Watch. Ne?
Ja, also es ist unglaublich, wie sich die Männer mit Macht da im Sattel halten, obwohl sie so ein Unrecht begangen haben. Und man muss ja sagen, nicht nur gegenüber den Umweltschützern und den Demonstranten, ja auch gegenüber den Polizisten, denen er ja auch eigentlich eine Verpflichtung gegenüber hat und einen Menschenschutz eigentlich haben muss. Und das, wie gesagt, es hätte ja sehr viel mehr noch da passieren können vor Ort. Ja,
deswegen bezeichne ich ihn inzwischen auch nur noch als Kohlekotive.
Ja, ja, kann man sicherlich so machen. Aber das ist dann die Ebene NRW, die auch mich auch häufig verzweifeln lässt, ja. Ist leider so.
Müsste personelle Konsequenzen haben, ne?
Also genau.
Da ist echt der Dammbruch erreicht, ne?
Aber es wird schwierig, da was zu machen, wenn das nicht von selber...
Dazu kommt ja noch der ganze Pädophilie-Skandal, den er ja politisch zumindest auch zu verantworten hat. Die ganzen Kindermissbrauchsgeschichte.
Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
Ja, na klar, aber das ist politisch.
Ja, ja.
Ja, da macht er aber anscheinend, da sagt er ja immer, er will aufräumen und vor allen Dingen, da scheint er sehr zu punkten und er scheint auch damit zu punkten, dass er jetzt mit diesen Clan-Geschichten aufräumen will. Also von daher, wenn man die Umfragen sieht, steht Herr Reul in NRW sehr gut da und ich wünsche mir nur, dass die vielen kritischen Menschen nicht bis zur nächsten NRW-Wahl, die wir ja leider, die ist ja noch ein bisschen hin, wir sind ja gerade erst in der Hälfte sozusagen der Regierungsperiode, dass die Menschen das auch nicht vergessen bei der nächsten Wahl, was da passiert ist.
Was du gut erwähnt hast, ist auch das Thema von der Polizei. Ich war während der Räumung fast ständig dort und habe auch fotografiert, habe mit viel Polizei geredet. Das heißt, die kennen mein Gesicht. Wenn ich die heute noch irgendwo treffe, in Mönchengladbach auf einer Demonstration oder ganz woanders, die sprechen mich oft an, die kennen mich wieder und wir sprechen oft über die Räumung noch. Das ist an dem ganzen Polizisten nämlich auch nicht spurlos vorbeigegangen.
Da würde ich vielleicht gerne mal kurz was zu sagen. Ich bin ja, also ich versuche ja in Dialog mit allen zu gehen. Ich habe mit Gewerkschaftern gesprochen, mit RWE-Lern. Ich bin mit den Baumschützerinnen und Schützern in Kontakt. Ich rede auch mit Polizisten. Wir haben auch sehr stark versucht, vor Ort diese neue Strategie, die 2016 der Polizeipräsident angeleiert hatte, mehr Dialog, mehr Transparenz, aber auch härtere Strafverfolgung zu unterstützen. Weil ich finde immer, wir sind alle Menschen, wir haben die Fähigkeit zu reden. Das ist natürlich auch für mich eine große Herausforderung, weil wer so wie ich mit allen redet, der muss natürlich schauen, dass er auch noch Vertrauen hat bei allen. Und letzten Endes auch da, ich war erst, letzte Woche, war ich eingeladen bei einer Polizeiakademie, bei einer Fortbildung, wo es um den Brockdorf-Beschluss ging und den Rahmen, wie man praktisch jetzt aufeinandertreffen kann mit Bürgern und Demonstranten bei so Demonstrationen. Und dann ging es auch um die Dauerlage am Bacher Wald. Und ja, es ist mir wichtig, dahin zu gehen, weil ich weiß auch von Menschen aus meinem direkten Umfeld, die sehr stark unter Polizeigewalt gelitten haben und immer noch leiden. Und ich finde, wir müssen dahin gehen und auch sensibilisieren für diese Menschen. Und ich habe Polizisten dort angetroffen, die mir gesagt haben, ich war Montag bis Freitag da im Dienst und Samstag, Sonntag meinen Kinder demonstrieren auf der anderen Seite.
Wahnsinn.
So, also das gibt es ja alles. Und auch da würde ich immer dafür werben, natürlich gibt es bei der Polizei so einen Chorgeist und das gibt es alles, das wissen wir alle. Aber auch da finde ich es wichtig und dafür habe ich auch immer geworben, lass uns auch in diesen Konflikten versuchen, auch wenn es mir auch manchmal schwerfällt, nicht aggressiv zu werden, uns als Menschen zu begegnen und nicht als die Polizei, der Aktivist, der Demonstrant, sondern als Individuen begegnen.
Das finde ich klasse. Also ich bin Gewerkschafter gegen diese ganzen Sachen und wir haben innerhalb unseres DGBs heftigste Auseinandersetzungen, Konfrontationen erlebt, vor allem mit der IGBCE. Aber selbst innerhalb dieser Polizeigewerkschaft gibt es ja, der Landesvorstand ist bei der Räumung hingegangen und abends ging es über den WDR, hat gesagt, der hat das Gefühl, hoffentlich werden unsere Leute hier nicht verheizt. Die haben das realisiert, dass sie politisch irgendwie diese ganze Bullerei den Kopf hinhalten muss für diese Scheiße. Was ich so im Nachhinein mal sagen, ich würde mich gerne für diese EGB-zu-E-Aktion von unseren Gewerkschaftskollegen da entschuldigen. Wir sind ja zu euch gekommen und haben bei euch am Haus gewackelt. Haben die Schnauze voll. Michael, du Arbeiterverräter oder so.
Ja.
Ich will ja nur sagen, wir gehen auf alle Landeskonferenzen, auf alle Delegiertenkonferenzen und arbeiten irgendwie dagegen an, innerhalb der Gewerkschaft, wenn sie über die Gewalttäter, über euch als Klimaaktivisten, gehörst du natürlich mit dazu, ja, in unseren Gewerkschaftshäusern anfangen zu reden über die Gewalttäter, dann sagen wir, wir sitzen im Raum, wir sind hier. Völlig erschreckt. Also, ne, es ist klasse, dass du irgendwie diesen Spagat hinkriegst. Mach dir keine Angst, mach das bitte weiter so. Das ist großartig. Und wir versuchen das innerhalb der Gewerkschaften, also für Klimaschutz, auch auf die Kette zu kriegen. Wir sind vor 2 Jahren ins Klimacamp gegangen und haben einfach eine Veranstaltung gemacht im Zelt und haben versucht klarzukriegen, wie will Verdi aussteigen? Wie ist das Szenario? Wir hatten jemanden vom Landesvorstand, der gesagt hat, okay, du musst mitkommen. Die haben aus Sicherheitsgründen, haben sie Angst gehabt, sie sind nicht mitgegangen, wir sind trotzdem hingegangen. Deswegen, also mach deinen Kampf genauso weiter, das ist alles klasse.
Ja, ich habe natürlich, klar, man darf nicht den Fehler machen, wenn da die 100 Leute vor der Haustür stehen, RWEler, IGBCEler und an die Tür klopfen.
Warst du denn da zu Hause?
Ja, ja, ich war zu Hause, mein Partner war auch zu Hause. Und der Skandal ist ja, dass das alles im Polizeibegleitschutz passiert, das muss man ja sagen. Und die haben zugeguckt, wie die mit Flammerhand an unsere Küchenfenster geklatscht haben und alles. Bis mein Mann dann irgendwie Tür, Klappe vom Fenster auf Kipp und hat dann gerufen, Polizeischutz. Und dann kam ein Polizist und hat den ganz freundlich so von unserem Grundstück verwiesen. Die haben die Autokennzeichen gefilmt und fotografiert und so. Es war schon bedrängend. Ich hatte ein bisschen Glück im Unglück, weil ein Filmteam von Arte zufällig da war und die dann sofort auf die Straße sind und alles dokumentiert haben. Das hat vielleicht dann das Ganze ein bisschen abgemildert, aber wenn man da im Haus ist und draußen sind dann so Rufe wie Grotus raus, Hambi muss weg, das ist schon heftig. Und du hattest es jetzt gerade gesagt, eine Woche vorher war, also ich glaube, der Drahtzieher war, das ist ja auch das Problem, ist ein Betriebsratsvorsitzender, das sind die Leute, die haben eine hohe Verantwortung bei RWE, die haben auch, sind auch teilweise sehr viele Ausbilder, die im Netz hetzen, was mit Sorge umtreibt auch. Der war zu dem Zeitpunkt sogar im Aufsichtsrat von RWE und der war eine Woche vorher hingegangen, hat Fotos von Michael und mir auf so einem riesen Plakat in den Dörfern in Garzweiler und darüber stand dann ja Arbeitnehmerfeinde Nummer 1. Und eine Woche später ist er dann mal hingegangen und hat seinen Leuten gezeigt, wo die Arbeitnehmerfeinde Nummer 1 leben. Das muss man sich ja mal überlegen. Aber auch da... Genau. Ich habe nicht gesprochen, das war, glaube ich, ein anderer. Aber egal. Ich will aber nur auch da sagen, trotzdem darf man nicht den Fehler machen, man wird natürlich gerne draufhauen. Ich könnte es mir auch leicht machen und sagen jetzt ja die IGBCEler und die RWE-Mitarbeiter. Nein. Ich kann ja nur die dafür verantwortlich machen, die da vor der Haustür standen bei mir. Das wurde ja nicht von allen gedeckt. Das fanden ja viele nicht gut. Und ich meine, letzten Endes habe ich ja auch das erste Mal in meinem Leben so einen richtigen Candy-Storm dann geerntet, weil in den sozialen Netzwerken, ich wusste gar nicht, was es ist. Also gut, aber in den sozialen Netzwerken ging es natürlich total hoch her. Und diese Sache ist natürlich ganz nach hinten losgegangen.
Aber innerhalb der Gewerkschaften bei uns, wir haben diesen gleichen Shitstorm veranstaltet, keine Sorge.
Genau, deswegen. Und von daher gut, aber es ist natürlich schon mal, ich muss sagen, Monate hinterher, ich habe gesagt, lass mich nicht einschüchtern, aber es war schon so, ne, dass mein Mann mich immer abgeholt hat von der S-Bahn zu Fuß nach Hause. Ich bin nicht mehr alleine gegangen. Und man hat dann schon mal so sein Handy mal so und denkt, wenn was passiert, filmt man oder so. Also hatte schon ein starkes Bedrohungspotenzial, muss man schon sagen. Ja, hier war vorne auch noch.
Nee, weil ich komme eigentlich aus Hessen und ich habe mich eigentlich mit letztes Jahr mich eher wenig beschäftigt. Und ich stelle mir jetzt so eigentlich die Frage, wie jetzt eigentlich die Eigentümerverhältnisse sind. Mhm. Weil eigentlich grundsätzlich, man muss das auch dazu sagen, wenn ich mir das so vorstelle, hat eigentlich RWE ja das Recht, das zu machen. Was sie in den 70er, 80er Jahren, keine Ahnung wie lange das ist, da ich kenne mich ja da jetzt wirklich nicht raus, aber sie haben eigentlich grundsätzlich das Recht dazu. Und der Staat ist ja auch dazu verpflichtet, wenn jemand das Recht hat, soll er es auch dann erhalten.
Es gibt das Bergrecht.
Ja.
Genau, das Werk ist, es gibt Genehmigungen.
Ja, und deshalb frage ich mich jetzt, eigentlich muss man RWE ja dann recht geben, wenn das damals ja beschlossen wurde.
Also, es haben sich ja die Rahmenbedingungen sehr, sehr geändert, gerade auch die klimapolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert und gerade diese Fällungen im Wald, also die Rodungen, die werden ja immer nur von Jahr zu Jahr genehmigt, also immer nur so sukzessive für eine Rodungssaison. Und da ist es ja jetzt auf rechtlichem Weg sogar so gewesen, dass ja der BUND geklagt hat und jetzt schon das zweite Jahr in Folge dazu auf rechtlichem Weg erwirkt hat, dass die Rodungen ausgesetzt wurden. Und in diesem Zeitfenster fanden ja dann auch diese Demonstrationen statt, die es praktisch mir erlaubt haben und den Umweltverbänden in der Kohlekommission eben auszuhandeln und zu sagen, hier, der Wald, der muss jetzt, der Rest Wald muss stehen bleiben. Fakt ist nämlich auch, dass die Kohle, die da drunter liegt, wenn die verfeuert wird, dann erreichen unsere Klimaziele schon gar nicht mehr. Also der Großteil der Kohle, die hier noch zur Genehmigung, also auch erlaubt ist sozusagen, abzubaggern, darf gar nicht mehr eigentlich aus der Erde geholt werden und verbrannt werden, wenn wir überhaupt noch irgendwelche Klimaziele erreichen wollen. Das ist so die Gemengelage. Rechtlich.
Mich würde interessieren, wie es für dich in der Kohlekommission war, wie du da reingerutscht bist, wie du dich auch, wie du die Zeit genommen hast, da mitzumachen und ob da mehr drin gewesen wäre. Also welche Rolle die Gewerkschaften hatten in der ganzen Sache. Also,
ja, gut. Viele Fragen.
Ja.
Also, ich kann mich nicht mal genau erinnern, wie es war. Ich kann mich nur erinnern, dass im Frühjahr, dass es dann hieß, ja, da wird eine Kohlekommission konstituiert und irgendwie schrien alle, wir wollen da rein, wir müssen beteiligt werden. Und irgendwann mal gab es auch irgendwie von irgendeiner politischen Partei, ich weiß nicht mehr genau welche, irgendwie so eine Aussage, wir wollen 3 Plätze in dieser Kohlekommission. Da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's aber. Also alle rufen hier nach Plätzen in der Kohlekommission, dann müssen wir Betroffene doch auch mal nach einem Platz rufen. Wir haben dann einen offenen Brief geschrieben, haben den auch ziemlich gut über, also ich habe mich ja auch vernetzt da mit der Lausitz und Mitteldeutschland, ein bisschen kennen wir uns ja auch, wenn wir so weit auseinander sind, und haben dann gesagt, so, wir fordern 2 Plätze in der Kohlekommission als AnwohnerInnenvertreter. So. Und das ging dann aber auch lange hin und her, man wusste nicht so recht, und in der Tat wurden wir dann berufen. So, also, wo auch keiner dran geglaubt hätte. Also diesen Brief haben viele unterschrieben, Ärzte, Pastoren, die alle gesagt haben, ja, aber ich glaube nicht dran, das wird ja nie passieren. Das war der Weg, wie ich da reingekommen bin. Mit der Frau Wodke, ja, aus der Lausitz. Wie war die Arbeit? Also erstmal ist es auch durch da so, man darf sich nicht einschüchtern lassen. Wenn dann plötzlich so Politschwergewichte wie Herr Pofalla und so ehemalige Ministerpräsidenten da im Vorstand, also so als Vorsitz auch sitzen, und dann sitzt man das erste Mal auch mal an Herrn Vassiliadis schräg gegenüber. Und
wie viele Leute sitzen denn da insgesamt drin?
Ja, also es war so, wir hatten 38 berufene Mitglieder plus 3 Mitglieder aus dem Bundestag, die aber kein Stimmrecht hatten. Die waren aber anwesend. Es war aber mitnichten so, dass wir nur in der kleinen Runde, immer kleine Runde, da war auch schon eine relativ große Runde, 4 davon waren die Vorsitzenden, verhandelt haben, sondern es saß immer eine riesen Entourage hinten, und die meisten Leute kannte ich nicht von irgendwelchen Ministerien. Also wir waren mindestens immer 100, 120 Leute, die da hinten dann saßen. Irgendwann durften dann ja auch die Länderchefs kommen, die Ministerpräsidenten, und sich auch immer melden. Und deswegen gab es dann auch wahrscheinlich diese ständigen Leaks. Also das habt ihr ja auch alle mitbekommen. Es wurden ja ständig Berichte irgendwie durchgestochen. Man konnte ja überhaupt nicht in Ruhe verhandeln und irgendwas besprechen. Wo wir uns auch fragen, ja, wer macht das eigentlich? Ne? Weil das stört natürlich so eine Verhandlung auch oben, wenn man sowas macht. Und was war noch die Frage? Also es ist... Ich kann erzählen, wie es mir ergangen ist am Anfang. Man hatte ja so Namensschilder, die musste man dann hochstellen und konnte sich dann melden, kam dann auf eine Liste. Also ganz häufig wurde ignoriert, wenn ich mich gemeldet habe oder wenn ich einen Beitrag gemacht habe, dann wurde das co-kommentiert oder irgendwie abmoderiert. Also es war schon relativ schwer, und ich bin oft aus Berlin wieder nach Hause gekommen und musste mich dann praktisch hier wieder aufbauen, um wieder voller Mut und Kraft auch wieder dahin zu fahren, ganz ehrlich. Also das zehrt schon sehr an den Nerven, wie da auch über Bande gespielt wird und wie man einfach auch behandelt wird.
Also die geweihte Männerregel.
Ja, schon. Dann erstmal Frau, dann Bürgerin, dann noch Aktivistin. Das ist natürlich alles ein bisschen viel auszuhalten für den einen oder anderen vor Ort. Ich habe aber trotzdem versucht, auch mich immer wieder zu melden. Und wir haben uns natürlich auch im Hintergrund vernetzt, so die auf der Umweltseite eher waren. Und aber auch da habe ich versucht reinzugehen und zu sagen, eben, ja gut, ich treffe die meisten Leute da zum ersten Mal, allen eilt ein Ruf voraus, auch mir, aber ich will doch, dass man sich offen irgendwie versucht zu begegnen. Und ich muss immer noch sagen, ich habe ja politisch nicht die gleiche Meinung wie Herrn Pinkwart, also ich will jetzt auch keine Werbung für den machen, aber es gab eben auch Menschen, denen konnte man da mit Anstand begegnen, und die sind einem selber auch mit Anstand begegnet. Und da konnte man es auf einer gewissen Ebene austauschen. Und das war eigentlich so jemand. Also das muss man jetzt schon mal, gab auch noch andere, muss man auch sagen. Und ja, wie die Gewerkschaften, ich meine, das sind natürlich totale Politprofis, die machen das ständig, die machen ständig Lobbyvertretungen in solchen Gremien. Da muss man schon gucken, dass man selbst auch in der Kraft bleibt und dabei bleibt. So. Wären wir drin gewesen in der Konstellation nicht? Man hätte natürlich sagen können, okay, wir lassen das Ganze platzen. Da hätte man aber gar nichts gehabt, also gar keinen Einstieg. Und uns, und das ist der Grund, warum ich das Ganze auch mitgetragen habe, war ja auch, dass ich gesagt habe, okay, bis 2022 schon mal 3,1 Gigawatt, dann haben wir endlich mal diese Blockade halt in meinem Kohleausstieg durchbrochen. Wird jetzt vielleicht ja gar nicht so kommen, leider. Aber ich bin damals noch davon ausgegangen, so hatte ein bisschen die naive Vorstellung, dass dieser Kompromiss auch wirklich 1:1 umgesetzt wird. Das sind wir im Moment weit von entfernt, leider.
Ich sehe dann immer Laschet, wie er vertritt, dass das neue Kohlekraftwerk, dass es gebaut werden muss, damit dann 5 abgeschaltet werden.
Ja, ja.
Das ist ganz, ganz dringend.
Ja, ja.
Laschet ist unser nächster Kanzler.
Späßchen. Ja. Ja. Das würde ich jetzt als Weissagung nicht so gerne.
So. Ja, ich verstehe.
Aber natürlich erlebt man, dass er sich so durchlaviert mit vielen Dingen. Und, also man muss auch ganz klar dazu sagen, es wird ja jetzt auch viel, der BND hat ja wohl jetzt gesagt, dass dann Datteln wird dann der nächste Hambacher Wald, so ein bisschen, um schon mal ne, sozusagen, worauf sich jeder einrichten muss. Also es wird natürlich immer legitimer, wieder weiter so zu kämpfen, auch zu demonstrieren, wenn die Sachen so überhaupt gar nicht umgesetzt werden. Und wir haben ganz klar gesagt, es dürfen keine neuen Kraftwerke ans Netz, auch nicht die schon gebaut sind. So, also das ist schon ein klarer Verstoß.
Aber das ist doch schon geplant.
Nee, das steht da so in dem Text sogar.
Ja, 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 ja. Ich weiß, aber ja, mal trotzdem, das wäre alles gut.
Ja.
Wie sieht es im Wald aus?
Weiß nicht, wer war am Wochenende da? Kann vielleicht mehr, weil ich war jetzt Sonntag nämlich nicht da. Also, ja, magst du was sagen?
Ja, der Wald ist gut belebt. Also ich habe so den Eindruck, dass ja, wahrscheinlich so viele Menschen dort leben, die da noch nie gelebt haben. Es gibt auch viel Neubebauung. Also ich war jetzt am Wochenende mal an einer Ecke, wo ich noch nie war. Ich war am Arsch, heißt das.
Da war heißt das nicht Anarsch?
Das heißt
Anarsch.
Anarsch. Was meine ganze Hörer
aus heißt Anarsch.
Genau,
das war aber auch gewollt.
Ich glaube, das hast du jetzt gesagt, weil die eine Aktivistin gesagt hat, naja, das ist hier ja auch am Arsch irgendwo, ne? Unsere Gesellschaft ist
ja
am Arsch. Also da wohnen sehr viele junge Frauen und die dann auch gestern so ihre Meinung zur Gesellschaft einfach gesagt haben und warum das für sie jetzt ein wichtiges Experiment ist, halt hier im Wald zu leben und eben ein anderes Leben auszuprobieren. Also dass eben nicht nur der Klimaschutz, klar, ist natürlich klar, steht an erster Stelle, aber eben auch dieses sozusagen sich verweigern, die Konsumgesellschaft verweigern, ne, die
Gesellschaftsmodell auch, ne?
Das Gesellschaftsmodell sozusagen zu unterwandern,
dadurch,
dass man eben einfach selber ein anderes Modell lebt, ne, dass man selber was anderes ausprobiert.
Weil wir ja auch immer gesagt haben, ne, klar, also deswegen gibt es auch nicht mehr so große Führungen. Der Michael und die verteilen die Gruppen jetzt in Zukunft. Und es sind ja auch nur noch Waldführungen, Spaziergänge alle 2 Monate, damit der Wald so ein bisschen zur Ruhe kommen kann, nachdem den Menschenmassen da im letzten Jahr waren. Und aber letzten Endes ist es nach wie vor wichtig, dass einfach Menschen einen Blick auf diesen Wald haben, weil solange der Wald einfach auch noch RWE gehört. Und da sehe ich die nächste Herausforderung. Muss man einen Blick drauf haben, dass dem Wald nichts in Anführungsstrichen passiert. Weil wir natürlich auch sagen jetzt, also ich persönlich, bitte? Ich persönlich glaube ja, dass, dass irgendwie also keiner mehr eine Säge an diesen Wald legen kann. Weil dann ist, glaube ich, weiß nicht, was dann passiert. Also dann glaubt ja keiner, also ich merke ja jetzt schon, die Bagger standen ja im Januar, als Kohlekompromiss verabschiedet wurde, so ungefähr 300 Meter vorm Wald. Wer jetzt da war, sieht, die stehen 50 Meter davor. Das ist eigentlich ein Unding, ein Wald, den man erhalten will dauerhaft. Da fährt man die Bagger nicht so nah dran. Und es gibt auch viele, auch glaub, zutiefst bürgerliche Menschen, um mal diese Schublade zu benutzen, damit alle wissen, was gemeint ist. die jetzt schon eigentlich sich auch so ein bisschen radikalisieren. Also ich habe da schon mal so Sprüche gehört, die mir so ein bisschen Angst und Bange machen. Ich kann das aber verstehen. Und jetzt wird ja häufig gesagt von Politik, ja, die Fridays for Future und die polarisieren alle so und die machen, dass die Leute jetzt da gewalttätig werden und alles zu Ende Gelände gehen. Nee, es ist die Politik selber, die mit ihrem Nichthandeln und nicht umsetzen und mit ihren provokativen Akten, die sie da alle so fahren, glaube ich, die Bürgerinnen dahin bringt, dass sie irgendwann dann mal sagen, okay, nur demonstrieren reicht nicht mehr. Ich muss jetzt nicht mal eine Sitzblockade setzen oder ich besetze einen Bagger oder einen Tagebau.
Zucker in den
Tank. Oder Streuzucker in den Tank. Genau, das ist einfach hier, das ist, also ganz ehrlich, ich weiß ja auch schon, ich habe auch schon gehört, wann muss ich denn mal eigentlich den Schritt gehen? Wann, ne, weil irgendwie, ne? Eigentlich wäre am besten, man würde sich mit den Kommissionsmitgliedern aus den Umweltverbänden immer an Bagger ketten, um zu zeigen, dass man nicht damit einverstanden ist, wie das Ganze jetzt nicht umgesetzt wird.
An dem Tag X waren ja morgens um 6 diese Pfarrer, die sich
ja, als erstes hingesetzt haben. Das war auch toll.
Das war fantastisch.
Das ist ja auch gar nicht so bei der Presse bekannt gewesen. Die wurden da weggetragen. Dann habe ich erstmal zu dem Typen von RTL gesagt, wissen Sie eigentlich, wer gerade weggetragen wird? Der Pfarrer von der evangelischen Gemeinde zu Düren. Genau. Sie wussten ja da viel gar nicht, wer da gesessen hat, ne, klar.
Der war ja auch morgens um die Uhrzeit, ich glaube, wir waren die Einzigen, die da waren.
Die hatten eine Sitzung, die hatten sie sowieso terminiert und haben dann gesagt, so, wir verlegen unsere Sitzung in den Wald, wenn es da morgen losgeht. Weil die meisten von uns wussten ja am Abend vorher schon... Die
evangelische Landeskirche war
es. Evangelische Kirche zu Düren. Ja, Kirche im Kreis Düren und Jülich, genau.
Die müssen sich entsprechend anziehen.
Ja,
dann kommen die.
Das sind ja eher die katholischen, die sich entsprechend anziehen. Die sieht man ja leider vergebens da.
Man muss sagen, sie müssen sich entsprechend anziehen, dann kommen die Leute.
Na, wollten sie wahrscheinlich auch nicht.
Apropos Kirche, kannst du ein paar Worte zu dieser Kirchenpetition verlieren?
Ah, sehr gut, ja.
Im Nichts genau. Geendet? Oder
nein, ist nicht im Nichts geendet. Wir haben im letzten Jahr im Mai war es so, dass wir die Idee hatten, Unterschriften zu sammeln unter dem Titel Die Kirchen im Dorf lassen und die katholische Kirche aufzufordern, dass sie die 5 Kirchen, die es noch gibt in der Region, eben nicht verkauft an RWE und auch nicht entwidmet und dann sich endlich mal an die Seite der Betroffenen stellt. Und wir haben da Unterschriften gesammelt. Ich weiß, wir waren auf dem Katholikentag und da gab es wirklich Leute, die aus Süddeutschland kamen, die dann auch, wir hatten auch Fotos ausgestellt, eine schöne Laudato Si-Fotoausstellung. Die dann sagen, wie, das gibt's bei euch noch? Braunkohle, das ist ja Mittelalter, dass man noch Kohle aus der Erde holt und verbrennt. Und die Unterschriften sind jetzt, es gab eine tolle Klimasynode, die sind jetzt zum Papst geschickt worden. Und wir sind auch immer noch überlegen, was wir noch Schönes damit machen können. Also, aber du bist eine derjenigen, die ja sehr, sehr viel hier auch die Unterschriften gesammelt hat. Sowohl der Bischof von Aachen wie auch der Bischof von Erzbischof in Köln wollten die Unterschriften nicht entgegennehmen persönlich. Wir hatten einen Termin in Aachen, da waren wir auch, und dann kam dann irgendjemand und dann habe ich mich aber geweigert. Ich habe gesagt, wir würden dem Bischof gerne die Unterschriften übergeben und dann sagte der auch noch, also ich bin ja selbst Katholikin, sagte noch, ja, ich bin jetzt hier heute der Bischof als Vertretung. Nee, ich sage, Sie sind doch nicht der Bischof. Also ich verstehe dann das auch manchmal nicht mit der Hierarchie, aber wir haben sie nicht abgegeben und ja, und das ist wohl so, dass jetzt da auch, das gibt es ja auch so eine Gemengelage. Normalerweise müssen die beiden Dörfer hinterm Hambacher Wald ja jetzt praktisch, eigentlich können die stehen bleiben, weil die Bagger können nicht um den Wald herum baggern. Aber da gibt es eben die eine Kommune, Kerpen, Kolping statt Kerpen. Ne? Also Kolping kommt aus Kerpen und die haben ganz tolle Banner, da steht drauf Kolping statt Kerpen. Wer Mut zeigt, macht Mut. Nein, macht es nicht. Also unglaublich, dieses Schild auch immer wieder. Der Stadtrat von Kerpen hat entgegen eines Antrags einer politischen Fraktion entschieden, dass die Kirche in Mannheim abgerissen werden soll. Die Nachbargemeinde Morschenich hat einen anderen Bürgermeister, die gehört zum Kreis Düren, Merzenich ist das. Die wollen die Kirche erhalten und da entweder eine Naturwerkstatt machen oder so. Also die sehen eher die Chance, auch den Hambacher Wald zu nutzen als Symbol im Sinne jetzt des Strukturwandels, sich da irgendwie aufzustellen. Und ich halte es, mich haben auch schon viele angesprochen und gesagt, ja, man müsste doch eigentlich hier so ein Hambi-Museum machen. Es gibt ja auch sogar Museen, die so ein paar Accessoires haben wollen, Fahnen und sowas alles. Und letzten Endes sollte es natürlich so einen Ort vor Ort geben. Aber ich glaube, da darf man jetzt noch nicht mit rauskommen. Vor allem, ich darf es schon gar nicht vorschlagen, weil dann wird es gar nicht abgelehnt. Also es müssen irgendwelche anderen Leute müssen diese Idee voranbringen, dass man da so eine Art Erinnerungsplatz auch macht.
Der schöne Dom von Immerath
ist... Schlimm.
Mhm. Jawohl.
Ich wollte sagen, habt ihr denn irgendwelche Rückmeldungen da aus Rom gekriegt? Das ist ja während der Amazonas-Synode genau. dahin geschickt worden.
Noch nicht, noch nix. Kein Feedback.
Ich mache erst eine Stunde.
Genau.
Schade.
Ja. Okay.
Ich wollte was ganz Profanes fragen. Was hast, du hast ja eben gesagt, du warst nicht Lehrerin oder bist nicht Lehrerin. Okay. Was hast du denn ursprünglich beruflich gemacht und ist heute sozusagen dein Hauptberuf halt Aktivistin zu sein?
Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert, ich bin Ökotrophologin, habe 25 Jahre freiberuflich gearbeitet und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich halt bei uns in der Bürgerinitiative immer die Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe und auch die Netzwerkarbeit. Na, die Freiberufler können sich ja ihre Zeit schön frei entscheiden, die können ja nachts arbeiten, irgendwie so. Aber in der Tat, und das war dann auch schon so ein Mehrmutstropfen, diese ganze Arbeit vor Ort, das war schon so, dass nachher ich immer mehr im Ehrenamt gearbeitet habe und immer weniger noch Geld verdient habe. Mhm. Und das führte auch dann dazu, dass ich irgendwann mal ziemlich in roten Zahlen war oder knapp davor auf jeden Fall. Als Selbstständiges halt, ne, wenn man dann keine Aufträge mehr annimmt oder auch nicht aufpasst, wenn der eine verloren geht, sich einen neuen Auftraggeber zu suchen, hat dazu geführt, dass ich 2016 mal, weil ich ja sowieso mal dafür geworben habe, für den Stromanbieterwechsel bei Greenpeace Energy gearbeitet habe und Stromverträge verkauft habe, was mir aber dann auch Vorwürfe eingetragen hat. Jetzt bereichert sie sich schon am Widerstand. Ganz toll. Also das ist unglaublich, was man auch so alles erdulden muss. Oder falsch machen kann, teilweise auch von den eigenen Leuten. Und das wird dann mal gerne von den RWE-Lern dann auch aufgegriffen. Und soziale Netzwerke sind ja da heftig. Und ich habe dann das Glück gehabt, 2017 war eine Stelle ausgeschrieben, Koordination Kohlepolitik und Strukturwandel NRW von der Klimaallianz Deutschland. Das ist ein breites gesellschaftliches Bündnis für mehr Klimaschutz mit 130 Mitgliedsorganisationen, unter anderem auch Verdi, aber auch Umweltorganisationen, Jugendorganisationen, Verbraucherorganisationen, der Kulturrat ist auch drin. Also sehr, sehr breites Bündnis, was sich für mehr ambitionierten Klimaschutz einsetzt. Da habe ich mich beworben und da habe ich so ein bisschen meine Berufung zum Beruf gemacht. Und ein Teil der Arbeit, also, aber man kann jetzt nicht sagen, das, was ich vorher gemacht habe, mache ich jetzt für die Klimaallianz und kriege dafür Geld. Also da gibt es natürlich dann, wenn man in einer Organisation arbeitet, auch andere Herausforderungen. Aber ich habe natürlich dadurch sehr, sehr viel gelernt in Berlin, strategisch, wie was, wie zusammenhängt, das muss ich schon sagen. Und auch nochmal mein Dankeschön. Also ich wurde ja dann in die Kohlekommission berufen und ich weiß, dass zu Hause meine jüngste Tochter gesagt hat, Mama, wenn du das jetzt aber wieder umsonst machst, dann kannst du ausziehen. So, ne? So. Und dann hat und die Klimaallianz hat mich dann für die Zeit bei Weiterbezug meines Gehaltes für die Zeit in der Kohlekommission freigestellt, damit ich keine Interessenkonflikte habe und damit ich wirklich die Ideen, die Wünsche und die Bürger und Bürgerinnen vertreten kann und die Region und eben nicht im Hinterkopf immer noch haben muss hier. Also es war auch nicht so, dass ich war da sehr frei, keinen Rapport abliefern oder so gar nichts. Ich war da wirklich sehr, sehr frei und konnte das selbst gucken, was sind hier die Bedarfe vor Ort. So.
Eine ganz blöde Frage. Wie viele Frauen waren in der Kommission? Außer
ein Drittel ungefähr.
Oh ja.
Ein Drittel. Ja, doch ein Drittel. Ja, doch gab es. Von Telekom und so war eine, dann Gunnar Röstl war da von NBW. Ja, gab verschiedene.
Antje, du sagst ja, dass dieser Kambacher Wald und viele, die dort jetzt auch dauerhaft leben, sozusagen stark den System Change auch fordern, den Systemwandel fordern. Gleichzeitig gibt es ja diese, von der wir gerade angesprochen haben, diese Phalanx aus dem bürgerlichen Lager, die ja immer auch breiter wird, wie viele Leute jetzt fragen, soll ich einen nächsten Schritt tun sozusagen, ne? Soll ich noch mehr mich von dem klassischen bürgerlichen Lager sozusagen entfernen und auf die Leute noch weiter zugehen und noch ein bisschen mehr einsetzen sozusagen. Ich frage mich immer, ist den Leuten aus dem bürgerlichen Lager bewusst, was vielen Baumhausbewohnern und das System Change im Kopf sozusagen rumgeistert, was das auch für ihr eigenes Leben bedeuten würde. Ich habe ein langes Interview mit Nico Pech gemacht. Ja. Ja, den kennt, viele, die werden ihn kennen. Mhm. Und wenn man das mal zu Ende denkt, so wie er es tut,
ja, dann bleibt da kein Stein mehr auf dem anderen. Dann gibt es dann kein Bungalow mehr und kein Auto in der Garage mehr, geschweige denn in Zweitwagen. Dann werden auch keine Kinder mehr zum Kindergarten gefahren und so weiter.
Doch, ein Fahrradanhänger.
Ja, ja, aber ne, so, und ich frage mich immer so, ist das wirklich, sind das zwei parallele Welten, wo es immer nur so zwischendurch so, sagen wir mal, so kleine, eher so sprachliche oder semantische Schnittmengen gibt? Oder wissen die, was das bedeuten würde für ihr eigenes Leben?
Also die Menschen, die ich... Viele Menschen, die ich so erlebt habe, ich kann ja das ist jetzt nicht quantitativ sagen, aber ich glaube, dass wir eigentlich alle schon wissen, dass das so, wie wir jetzt bisher gewirtschaftet haben, sehen wir alle, wohin uns das gebracht hat. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr, also wir müssen so einen sicheren Raum für die Menschheit finden, innerhalb der planetaren Grenzen. So, und das ist letzten Endes, und wir alle wissen, dass es, glaube ich, mit dem System des Kapitalismus, wenn ich es mal so sagen darf, einfach nicht funktioniert.
Ja, das ist das Wissen, aber was mit dem Tun? Ich meine, Bernd Ulrich hat gerade von einer Zeit ein Buch veröffentlicht, wo es genau darum geht, ne, wie kriege ich das sozusagen selber hin, wie bin ich wirklich ehrlich zu mir und gehe diesen Schritt, so im Vorwort spricht er schon von seinem verlogenen Hybrid und so weiter, also den er sich da ein paar Jahre geleistet hat und das ist, da frage ich mich natürlich auch selber sozusagen.
Ich glaube, wir fragen uns das, ich glaube, viele Menschen fragen sich das selber und ich bin aber nicht der Typ, das war ich schon als Ökotrophologin oder Ernährungswissenschaftlerin nicht, weil ich glaube, mit Dogmatismus. Du hast ja so ein bisschen das angesprochen, ob wir wissen, was das eigentlich alle für uns bedeutet. Also ich glaube, jeder kann schauen in seinem alltäglichen Leben, was er erstmal ändern kann und will. Und dadurch kommt man schon aus der Komfortzone raus, worauf man verzichten kann und will. Im nächsten Schritt wird es wahrscheinlich noch weitergehen müssen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, ich sehe schon, dass viele Leute darüber sehr reflektiert machen.
Aber die Anreiztheorie von Herrn Lindner würdest du dabei nicht unterschreiben, ne?
Nee.
Das wollte ich ja nicht sagen.
Nee, die würde ich nicht unterschreiben. Also ich, vielleicht ist es, man kann natürlich schon sagen, vielleicht auch ein bisschen ein Luxusproblem. Also ich habe ja immer gesagt, ich wurde ja immer gefragt, ja warum, ich weiß noch, 2017, 3000 Menschen, rote Linie. Und ich wurde von einem Journalisten gefragt, ja Frau Groth, eigentlich müssten doch hier Zehntausende sein. Und dann habe ich gesagt, naja, die Menschen haben viele Herausforderungen im Alltag, mit denen sie zu kämpfen haben. Ne, dieses ständige irgendwo überall online sein, dieses sich selbst überall positionieren, berufliche, familiäre Herausforderungen. Ich kann verstehen, dass nicht alle sich so intensiv mit diesem Thema große Transformationen, Klimaschutz oder so auseinandersetzen. Aber ich glaube, es werden immer mehr. Und natürlich darf man auch, also es darf keine Frage des Sich-Leistens sein, ob man sich das leisten kann. Das ist ja immer so gut, die soziale Frage. Nur wenn ich den Anreiz mache, ich mach den Sprit teurer und gleichzeitig auch erhöhe ich die Pendlerpauschale, sorry, ich finde, damit habe ich nichts gewonnen. Also da frage ich mich, ne, das ist einfach so ein Beispiel. Aber ein Beispiel ist auch, dass vieles nicht bis zu Ende gedacht ist. Elektromobilität zum Beispiel. Wir wissen ja alle, was das bedeutet. So, also wir müssen eine ganz andere Mobilität denken und ÖPNV an, das wissen wir alle. Aber es ist ja doch immer noch so, dass Transformation sehr technologiegetrieben, gerade vom Wirtschaftsminister und so, immer gedacht wird. Ne? Dann machen wir hier eine Batteriefabrik und dann alles nur noch, und wir bauen die Autobahnen aus und alles Elektromobilität. Woher soll der ganze Strom kommen? Und
aus der Steckdose.
Und was ist mit den Ressourcen, die wir wieder in anderen Ländern ausbeuten? Und was richtet das wieder in anderen Ländern an?
Kongo.
Genau. Also. Ja.
Ich meine, das sind ja dann auch so Sachen, muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass das Verzicht nicht, sag mal, den ich immer verstehen muss im Sinne eines Mangels.
Das ist ein sehr guter Ansatz.
Gerade, ja gut, ich als überzeugter Veganer sehe das auch so. Und bin ich ja freiwillig. Und gerade Nico Pech, der weist ja auf so ein paar, exemplarisch auf so ein paar Dinge hin, die er umsetzt. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel, dass er, wie er sagt, keine eigene Waschmaschine besitzt, ne? Sondern halt irgendwie die in der Gemeinschaft benutzt. Wo ist da der Mangel? Im Gegenteil, wenn jetzt beispielsweise die Waschmaschine kaputt geht, dann kann man sich die Kosten für
eine Waschmaschine.
Ganz genau, ja, das Thema.
Wunderbar.
Oder auch sein Rechner, den er benutzt, den hat er wohl irgendwie von seiner Uni geliehen, der gehört ihm gar nicht. Das sind so verschiedene Dinge, die kann man mit ein bisschen Intelligenz, kann man die wunderbar umsetzen, ohne dass man einen Mangel dadurch hat.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Nur ich glaube, ganz viele Leute, die in der Klimabewegung sozusagen unterwegs sind, die sind auf der Gamescom. Und da wird es sozusagen richtig interessant. Ja, da kann man auch mal Nico Pech dazu hören, sozusagen, was der dazu sagt, was er für notwendigen Datenverkehr hält. Und da werden andere, sehr viele Leute ein ganz sparsames Gesicht zu machen, würde ich mal sagen. Ne? Da irgendwie, und das sind, glaube ich, die Komfortzonen, die modernen Komfortzonen sozusagen. Dass Leute Share-Economy-mäßig sich eine Waschmaschine teilen, das ist auch eine gewisse Romantik. Finde ich auch gut, würde ich auch sofort sagen, irgendwie... Je mehr man das scheren kann, desto besser so. Aber wenn es dann zum Beispiel um solche Dinge geht, um Datenverkehr geht, der immer größerer Verbraucher wird, ja, dazu sagen, okay, rückwärts.
Ich weiß jetzt nicht, aber es ist nicht Sharing Economy das Modewort für Waschsalon? Das ist eigentlich inhaltlich genau das gleiche, wenn jemand andere das bereitstellt und die Leistung dafür nutzt dann.
Ja.
Das kann auch eigentlich ist ja inhaltlich das gleiche dann.
Ja, es muss vielleicht ohne, dass da sonst eine Gewinnmarge mit verbunden ist. Das ist beim Waschsalon ja meistens dann doch.
Ja, aber da Arbeitsplatz auch wieder.
Ja, aber ich glaube, das ist ja immer die große Frage. Wir wissen alle, so wirtschaften wie bisher, so können wir nicht weitermachen. Wir sehen alle an dem Ast, auf dem wir selber sitzen. Und ich glaube, die Herausforderung, also die ich sehe, ist eigentlich, klar, es wird auch massive Einschnitte geben, aber je später wir handeln, desto massiver werden diese Einschnitte. Und die wären vor 10 Jahren gar nicht so spürbar gewesen, wenn wir da schon angefangen hätten. Da waren die Erkenntnisse alle schon da. Und jedes Jahr, was wir verlieren, ist ein verlorenes Jahr. Und wir dafür sorgen, dass wir viel einschneidendere Einschränkungen haben werden. Und dann auch wahrscheinlich irgendwann mit Ordnungsrecht.
Ja, regulieren muss man natürlich sicher. Ne?
Kann ich nur empfehlen, den kurzen, aber wunderbaren Artikel von Bernd Ulrich in der Zeit, 2 Spalten nur, wo er antwortet auf Steinmeier, der die Johannes for Future-Leute gemahnt hat, sozusagen sich von der Demokratie nicht abzuwenden. Da hat Bernd Ulrich eine. Das sind genau diese Sachen sozusagen wirklich ganz eng zusammengefasst und aufgezeichnet. Bernd Ulrich in der Zeit, murmelnde Macht heißt der Artikel.
Das ist mir schon empfohlen. Fand ich auch gut. Kann ich weiterempfehlen.
Aber letztendlich. Wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann wird jeder irgendeinen Lebensbereich haben, wo er zuerst anfängt. Er wird vegan, er fährt Fahrrad oder ÖPNV oder verzichtet auf eine Flugreise oder was auch immer. Aber jeder wird auch Bereiche haben, wo er nicht verzichten mag. Und ich finde es ungerecht, jemanden in diesem Zwischenstadium dann dafür... Ne,
Also war es auch nicht gemeint.
Es ist diese Bewusstseinsmachung, wenn man einmal sich auf den Weg macht, dann stellt man sich immer mehr in Frage. Ne? Und ich finde, man sollte sich dann nicht andere mit anderen auf andere mit dem Finger zeigen, sondern die positiven Beispiele herausstellen. Ne? Und
ich gebe noch was zum Thema auch Gewinn und Verlust an, was auch vielleicht damit zusammenhängt, was du jetzt sagst. Wir hatten gestern eine Diskussion, dann ging es um Köln und dann ging es darum, ja, also ich meine, ich weiß, in den 70er Jahren autofreie Sonntage, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, habe ich als Kind total toll gefunden. Und da war die Überlegung, wenn man doch mal 1 oder 2 Mal im Jahr sowas mal macht, dann sieht doch die Stadtgesellschaft vielleicht auch, selbst wenn wir sonst immer gerne im Auto fahren, wie toll das eigentlich ist. Wenn man plötzlich auf den Straßen inlinern kann, Flohmarkt machen kann, die Kinder laufen lassen kann und über diesen Weg der Erfahrung, wie schön das ist und dass es ein Gewinn ist und kein Verlust, so sukzessiv zu versuchen, Dinge umzusetzen. Ich meine, Aachen ist, glaube ich, der erste Weihnachtsmarkt, wo irgendwie kein Plastik mehr... Also es gibt viele kleine Schritte, glaube ich, die man einfach gehen kann. Menschen müssen sich nur auf den Weg machen. Und das ist nicht immer der bequemere Weg. Aber ich bin voll bei dir zu sagen, vielleicht empfindet man am Anfang Dinge als Verlust, aber nachher denkt man doch, ach, es ist doch ein Gewinn, weil es ist irgendwie das gute Leben, was wir jetzt haben. Oder eigentlich ein besseres. Wenn wir nicht mehr den Statussymbolen nachjagen, Auto, was weiß ich, was da so alles gibt. Ja.
Ja, manche Menschen, also wenn man das unter der Woche machen will, dann würde es auch einen Aufschrei geben. Weil viele Menschen müssen auch zum Beispiel zur Arbeit pendeln.
Ja, das ist was, wo so eine langfristige Transformation stattfinden muss. Ne? Jemand, der sich auf dem Land ein Häuschen geholt hat und in die Stadt pendelt, der ändert das mal nicht so eben schnell. Ne?
Die Frage, wer muss und wer will. Ja, weil wenn die Bequemlichkeit allein in seinem Auto haben will, das glaube ich, da müssen wir schon darauf unterscheiden.
Also was ich jetzt kürzlich unglaublich bemerkenswert fand, ich glaube, war das so ein süddeutsches Magazin, wo man kluge Leute aus allen Erdteilen, ich sag mal in Anführungsstrichen, aus den armen Ländern befragt hat. Die haben sich alle nur gewundert. Die haben das alle für ein westliches Problem gehalten. Die haben gesagt, wir müssen was zu essen haben. Wir müssen hier sauberes Wasser haben. Was erzählt ihr da eigentlich? Also das hat mir einfach so zu denken gegeben. Also von der Perspektive her. Weil wir vielleicht auch der Illusion uns hier anheimgeben teilweise, dass alle so dieses Global Thinking und so weiter, das Thema auf Erden überhaupt. Ich habe mich da wirklich gefragt, ja, ist auch interessant.
Die Rückfrage sei erlaubt, aber was haben die für ein Luxusproblem gehalten? Das Nachdenken über Klima, über die Klimakrise oder unsere Luxusprobleme, dass wir nicht verzichten? Die Klimakrise
überhaupt nicht, kaum vorkam in ihrem Denken.
Aber die werden die ersten Opfer sein.
Davon. Ja, natürlich. Okay. Ja,
das aber, ist schon.
Ja, ich sage nur, das ist mir immer... Ja, genau. Das ist mir eben halt so aufgefallen, dass ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ja, also ist
vielleicht ein Mangel an Erkenntnis oder an Aufklärung, dass sie noch nicht verstanden
haben,
dass viele Probleme daher kommen.
Das heißt also, das ist kein globales Bewusstsein da unbedingt. Das waren nicht die
ganzen
Leute,
die
da
sich ja auch aus, ne?
Gefragt wurden.
Also Herr Bolsonaro hat da tatsächlich kein Bewusstsein. Der ist auch
ja, aber die
der ist nicht aus der Nase. Der ist aus der
Ja, gut, aber das ist ja ein schönes Beispiel. Ne? Brasilien sollte die COP sein, ging nicht, ne? weil da die Wälder brennen. Dann Chile, da gingen die Leute auf die Straße, ging es auch nicht. Ich meine, das zeigt ja schon, was für ein Konfliktpotenzial wir auch haben. Aus verschiedensten Gründen überall. Und da muss man sich schon auch gut überlegen.
Brasilien fordert doch jetzt Hilfe bei der Bekämpfung da.
Ja, Australien hat jemand gesagt. In Australien ist seit Jahren Trockenheit, alles brennt. Aber die Leute wählen eine Regierung, eine demokratisch gewählte Regierung, die die Klimakrise leugnet.
Ja,
also man kann ja nur sagen, ja, habt euch selbst eingebrockt. So, ja, woran liegt das? Weil sie es noch nicht wissen. Warum wir wissen es noch nicht? Vielleicht, weil die Regierung auch es zu verhindern weiß. Das ist Erfahrung. Keine Ahnung.
Es ist
immer eine Menge Propaganda im Spiel.
Ja, da braucht halt wieder mal irgendeinen Politiker, der einen dummen Satz sagt, wie damals, dass der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau
machen
soll. Ja, nee, das klingt lächerlich.
Ja.
Aber das war ja ein Slogan, der zumindest die Bevölkerung mitgenommen hat. Und
heute würde man sagen, die ganzen Arbeitsplätze, weil
ich auch schon ein bisschen rauchen. Das Ding hat ja komischerweise funktioniert. Also es hat sehr lange gedauert, bis die Schlote, bis überall...
Ja, aber Gelsenkirchen zum Beispiel, also der Strukturwandel im Steinkohlerevier, den würde ich jetzt nicht unbedingt als Beispiel ehrlich
sagen. Ja, aber der Spruch ist halt interessant.
Der Spruch ist gut.
Da fahren wir jetzt die Blutkohle, ne? Ja.
Und dass er halt von der Politik ausging, das ist das, was ich meine. Ne? Und solange da auch nichts kommt... Nichts, was irgendwie den Leuten Mut macht oder was Schönes zeigt, sondern nur Verzicht zeigt.
Was schade ist, finde ich einfach, dass wir jetzt eigentlich das Zeitfenster hätten, um klimapolitisch richtig was zu bewegen und die Politik ist verzagt und macht es nicht. Das macht mir Sorgen. Das verstehe ich nicht und ich kann es nicht machen.
Der Erste sein.
Wir haben halt hätte die Kohlekommission gegeben, so eins zu eins umsetzen können, hätte man schon mal was gehabt. Ich verstehe nicht, was daran so schwierig ist, ehrlich gesagt.
Das widerspricht allen Interessen, der Leute, die Geld haben.
Naja.
Und Politik hängt einfach an den Leuten, die das Geld haben. Und solange wir das so haben, bleibt es scheiße.
Das ist eigentlich eher auch ein sozialer Konflikt, wenn man sich zum Beispiel Großbritannien anschaut. Da gibt es, würde man nicht kurz sagen, die Menschen, ich denke, wären besser froh, wenn wieder die alte Industrie da wäre, wie noch gehen würde mit den Arbeitsplätzen, weil die viele Menschen sind auf dem Land, du musst jetzt nicht nur London fahren, sondern auch dann selbst auch frustriert einfach. Das muss man auch noch dazu sagen können.
Darf ich auch was sagen irgendwie?
Genau. Also
wir sind
jetzt
sozusagen du warst später dran. Und trotzdem haben wir jetzt schon eine Stunde gemacht. Ich glaube, das Thema ist halt einfach so wahnsinnig ergiebig und wer mag, kann das ja vielleicht noch hier um die Ecke irgendwo in der Kneipe oder so. Ich fand, du hattest eben schon so ein schönes Schlusswort gesagt. Da bin ich aber nicht dazwischen gekommen halt. Aber du wolltest, glaube ich, noch, also ich wollte noch auf die Spendenbox sozusagen hinweisen. durch die zum Beispiel auch deine An- und Abreise halt finanziert werden könnte. Mit der komme ich jetzt gleich aus dem Backstage-Bereich um die Ecke. Schaffen wir schon mal die Scheine raus. Und ansonsten, wer morgen Lust hat zu kommen, 18:30 Uhr, dann mit dem Journalisten Hans Hopf, der lange Jahre das Medienressort der Rheinischen Post gemacht hat.
Urgestein,
genau. Und er hat angesagt, er liest nicht nur, sondern er singt auch.
Er singt? Wer kann das?
Wisst ihr eigentlich, was ihr von mir habt, so eine tolle Frau zu haben, die sowas hier organisiert?
Yeah.